Ich wünsche euch Gottes Segen, ein offenes Herz, offene Ohren, offenen Verstand, weil das brauchen wir. Und dann noch etwas Neues, den Willen, das zu tun, was ihr verstanden habt und wisst. Und wer die Reihe schon verfolgt hat, vielleicht habt ihr schon mal durchgelesen durch den Jakobusbrief, da ist was dabei für jeden von uns, garantiert. In Luther steht so schön, und verleumdet euch nicht untereinander. Und dann habe ich gestern Abend gesagt, pass auf, sag das mal so, dass es ins Herz trifft. Eigentlich heißt das, redet nicht schlecht übereinander. Denkt nicht schlecht übereinander. Und das Gleiche auch für das Herz, fühlt nicht schlecht übereinander. Und dann sage ich euch, ist für jeden von uns was dabei. Alleine durch diesen Hinweis von Jakobus. Und heute legt er los in Kapitel 5 mit wieder einer Wahrheit, mit Reichtum. Das zieht sich durch den ganzen Brief durch. Das habt ihr, glaube ich, gemerkt, wenn ihr beim Lesen des Jakobusbriefs aufgepasst habt. Reichtum ist ein Ding, und zwar geht es immer um die Gemeinde. Es geht nicht um die Reichen, die irgendwo in Seattle sitzen, Bill Gates und Milliarden horten, sondern es geht um Menschen, die in der Gemeinde sitzen und reich sind. Jetzt könnt ihr sagen, bin ich ja nicht. Ich habe ja keine Millionen auf dem Konto, ich weiß nicht, vielleicht doch. Aber vielleicht zählt ihr euch nicht dazu. Dann sage ich euch ein Beispiel aus Äthiopien. Für die Äthiopier sind wir alles Millionäre. Als ich dann immer gesagt habe, mein Gehalt ist nicht am Ende des Monats gekommen, ich muss erstmal in die Hauptstadt fahren, haben sie nicht geglaubt. Die haben gelacht, die haben gedacht, ich lüge. Weil ein Weißer war klar, hat immer Geld auf dem Konto und ist reich ohne Ende. Wir alle hier in Deutschland haben schon sehr, sehr viel Geld. Und wir können es auch verprassen. Ich gehe gerne essen und lasse es mir gut gehen. Geh in die Oper und ins Theater, während andere nicht das Geld haben. Mach schöne Reisen, die viel, viel Geld kosten, wo andere von eben leben könnten. O ihr Reichen, sagt er und stellt sie an den Pranger, nicht theoretisch, und das möchte ich nochmal betonen, die Bibel sagt nicht, Reichtum ist grundsätzlich Sünde. Das sagt nicht die Bibel, das sagt nicht Jesus, das will auch Jakobus nicht so verstanden haben. Gott interessiert sich dafür, wie du zu deinem Geld gekommen bist, ob du dafür betrogen hast in der Steuererklärung, ob du wie bei der Mafia über Leichen gegangen bist, um dein Geld zu vermehren. Und Gott interessiert sich dafür, wie du mit deinem Geld umgehst, was du damit machst. Und wenn ihr dieses fünfte Kapitel gelesen habt, dann geht es auch nicht darum, dass wer reich ist, sein Geld einfach geben soll und verschenken soll. Das ist nicht der kommunistische Gedanke da drin. Alle sollen gleich reich sein. Auch da muss man genau hinschauen. Der Reiche, den Jakobus hier vor Augen hat, der betrügt. Der hat Arbeiter angestellt und enthält ihnen ihren gerechten Lohn vor. Und das ist nicht in Ordnung. Das ist die Sünde, wenn man da so mit Geld umgeht. Sein Geld vermehren möchte, zu geizig wird und eigentlich nur darauf aus ist, sein Häufchen an Gold und Geld zu vermehren. Das ist die Sünde, die Warnung vor Habgier. Und das ist schön, weil da kommt richtig das raus, was Jesus auch gesagt hat. Und dann merkt man, dass Jakobus eben der Bruder ist. Der hat die ganzen Geschichten, die Gleichnisse gehört, ein Leben lang. Und wenn ihr aufgepasst habt, 33 Jahre hat er Jesus erlebt, ist mit ihm aufgewachsen und hat sich eine Bohne dafür interessiert, was er zu sagen hat. Erst bei der Auferstehung ist bei Jakobus, dem Halbbruder von Jesus, der Groschen gefallen und er hat geglaubt und natürlich hat er die ganzen Geschichten, die Jesus erzählt hat, die ganzen Gleichnisse, die ganzen Wunder, alle im Kopf, auf dem Herzen, nur er hat es eben noch nicht umgesetzt bisher und jetzt kann er davon profitieren. Der reiche Kornbauer klingt da an, dass Jesus sagt, dieses Gleichnis in Lukas 12. Jesus sagt, es sprach aber einer aus dem Volk zu ihm, Meister, sage mein Bruder, dass er mit mir das Erbe teile. Jesus aber sprach zu ihm, Mensch, wer hat mich zum Richter oder Schlichter über euch gesetzt? Und er sprach zu ihnen, seht zu und hütet euch vor aller Habgier, denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach, es war ein reicher Mensch, dessen Land hatte gut getragen. Und er dachte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Und sprach, das will ich tun. Ich will meine Scheune abbrechen und größere bauen und will darin sammeln all mein Korn und meine Güter und will sagen zu meiner Seele, Liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink und habe guten Mutes. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern, und wem wird dann gehören, was du bereitet hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Wenn ihr die ganzen Gleichnisse von Jesus kennt, dann entdeckt ihr die wieder in dem ganzen Jakobusbrief. Ihr findet das. Und das ist so spannend, wenn man das Wort Gottes kennt und dann merkt, es zieht sich ein roter Faden von vorne bis hinten. Was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sein Leben einbüßt? Und welchen Preis kann ein Mensch für sein Leben nehmen, dass er es zurückkauft? Matthäus 26, Vers 16. Die Zukunft zu regeln, darüber nachzudenken, was nach dem Tod kommt und was dann wichtig ist, ist wichtiger als Reichtum und Korn und ein schönes Haus zu haben und alles anzuhäufen, was es so an schönen Dingen in dieser Welt gibt. Wenn deine Ewigkeit nicht geregelt ist, stehst du am Ende mit leeren Händen da. Und was Jakobus hier den Reichen empfiehlt, gilt für jeden Menschen als Testfrage für das, was ich eben tue. Stell dir vor, sagt er ja im Grunde genommen, du stehst vor Gott und musst Rechenschaft abgeben über das, was du getan hast, gesagt hast und gedacht hast und gefühlt hast. Und dich dann fragen, wäre Gott mit dem einverstanden, was ich jetzt tue? Das ist im Grunde genommen nochmal eine Hinzufügung. Ihr kennt das alle, dass man denkt, was würde Jesus jetzt an meiner Stelle tun? Und Jakobus bringt den anderen Gedanken noch mit rein. Was würde Gott jetzt dazu sagen, was ich jetzt tue, denke und sage, wenn ich vor ihm stehe? Würde er sagen, Daumen hoch, Smiley, machst du gut? Oder würde er sagen, das ist nicht nach meinen Geboten, lass es sein. Und wenn man so denkt als Reicher, aber auch als ganz normaler Mensch im Alltag, ich glaube, dann kommen wir ins Überlegen. Wir müssen uns nur trauen, das zu denken. In jeder Lebenssituation. Was würde Gott jetzt dazu sagen, wenn ich vor ihm stehen würde? Jakobus spricht die Reichen der Gemeinde an. Das ist eben ganz wichtig. Nicht irgendwelche, die außen stehen, sondern der Brief geht an die Gemeinden, wird da gelesen. Und der sich dann angesprochen fühlt, denkt sich, oh, das bin ich. Reichtum gehörte dazu. Wir denken immer, alles waren arme Schweine in der Bibel, waren sie nicht. Abraham, Hiob, Josef im Alten Testament wären das, was wir heute Milliardäre nennen. Guckt euch mal an bei Hiob, was der an Reichtum besaß, was beschrieben wird. Josef, ein Pharao, zweiter Mann, der hatte Gold ohne Ende. Und da steht nicht drin, weil er reich war, war er Sünder. Es geht immer darum, wie gehe ich damit um? Reichtum ist nicht die Quelle allen Übels, aber die Versuchung ist sehr, sehr hoch. Eher kommt ein Kamel durch ein Nadelöhr als ein Reicher in den Himmel. Es ist schwer und gefährlich, wenn man Geld hat. Die Chance, damit gegen Gottes Gebote zu verstoßen, ist extrem hoch. Das sagt Jakobus, das sagt Jesus, das sagt die Bibel. Die Sünde versteckt sich im Umgang mit dem Geld. Liebst du Geld? Dann ist das Sünde. Hängt dein Herz, deine Seele am Geld? Fällt es dir schwer, was abzugeben in den Kollektenbeutel? Tust du lieber Einkaufschips rein oder fremde Währung? Ich kann euch die Sammlung in der Sakristei, da im Büro zeigen. Unsere kleine Schälchen von Fremdwährungen, Einkaufschips und anderen Dingen. Fällt es dir schwer, mal mehr abzugeben, mal einen Schein reinzutun? Auch mal ein 50er oder ein 100er? Autsch, das tut schon weh. Und das ist so ein bisschen das Signal, hey, hänge ich vielleicht zu sehr am Geld? Nur eine Idee, war jetzt keine Werbung für die Kollekte, ein bisschen vielleicht. Aber ihr wisst, denke ich, was ich meine. Man kann sich selbst beobachten, wie man mit Geld umgeht. Hänge ich da dran, hängt mein Herz da dran? Oder ist es nur ein Geschenk, das mir Gott gegeben hat, eine Gabe, von dem ich gerne was abgebe und vor allem gerecht damit umgebe. Nicht verteilen, darum geht es nicht. Aber wenn ich Leute anstelle, sie nicht bezahle, ihnen Geld vorenthalte, dann ist das Sünde. Und ich habe ein Problem mit Geld. Jakobus schreibt in Kapitel 5, ihr habt auf der Erde in Üppigkeit gelebt und geschwelgt. Ihr habt eure Herzen gemästet an einem Schlachttag. Ihr habt verurteilt, ihr habt getötet den Gerechten. Er widersteht euch nicht. Eigentlich sind wir auch dabei. Wir lassen es auch gerne gut gehen. Wir feiern gerne. Während andere eben nichts haben. Das ist okay, aber die anderen dürfen wir nicht aus dem Blick fallen lassen. Das Beispiel kommt auch bei Jakobus vor. Wenn einer nackt auf der Straße ist, ein Obdachloser, ihr fahrt in den Gottesdienst, da liegt jemand, helft ihr dem oder wünscht ihr dem nur Gottes Segen, gebt ihm aber nichts und fahrt in den Gottesdienst und lobt und preist hier heute Morgen Gott und Jesus. Dann passt was nicht. Gottes Segen ist gut. Aber bitte lasst auch Taten folgen. Zückt das Portemonnaie, meinetwegen, ich bin kein Freund, Obdachlosen Geld zu geben, aber da muss man es aufwendiger machen. Dann nimmt man ihn mit zu Aldi, mit dem Einkaufswagen, tut was rein für ihn, man bezahlt es oder man lädt ihn ein hier in Paulaner und sagt, komm, ich spendiere dir ein Essen oder zu McDonald's und ich gebe den Burger aus. Das ist aufwendiger, das kostet Kraft. Und das ist schwieriger, als einfach nur Gottes Segen zu wünschen. Tun, was wir glauben. Das ist Jakobus. Und wir sollen Versuchung widerstehen. Das steckt hier bei den Reichen eben auch mit drin. Wir sollen sagen, ich möchte gerne mein Geld für mich behalten, aber ich weiß, das soll nicht so sein. Spruch aus Kapitel 3 von Jakobus. Das soll nicht so sein. Wieso? Weil ich an Gott glaube und an Jesus und weil Gott und Jesus sagen, gib doch was ab von dem, was ich dir geschenkt habe. Sei nicht geizig, sei großzügig, sei barmherzig. Sag nicht zu dem Obdachlosen, du Penner, du hast es verdient, dass du da sitzt, bist selber dran schuld. Das ist wieder das Gefühl, was nicht auf unserem Herzen sein soll, laut Jakobus. Das kommt nicht von oben, das kommt nicht von Gott, sondern vom Teufel. Wenn ihr so denkt, ändert das. Das ist das große Motto von Jakobus. Wenn ihr das tut, ändert das. Wenn ihr so denkt, ändert das. Und zwar mit Gottes Hilfe. Seid euch bewusst, dass manches in eurem Leben nicht in Ordnung ist. Jakobus möchte uns ins Nachdenken bringen. Und ich wette, viele von euch haben über manches noch gar nicht nachgedacht. Ich wette, mancher Reiche hat noch gar nicht drüber nachgedacht, auch als Christ, wie er mit seinem Geld umgeht. Und dann ist es wichtig, dass man tatsächlich so einsteigt in so einen Brief wie Jakobus und dann Konsequenzen zieht und dann denkt, oh, diesen Bereich mit Gott und Jesus habe ich noch nicht geklärt. Da bin ich ja mit gemeint, mit dem üppig Leben und dem Mästen und sich gut tun und hier und da ein bisschen schummeln bei der Steuererklärung. Das bin ja ich. Habe ich vorher noch nie drüber nachgedacht. Aber jetzt wisst ihr es und ihr könnt euer Leben ändern. Und es gibt ja nicht nur diesen Bereich des Reichtums. Es gibt den Bereich der Freundschaft, der Familie, der Arbeit, der Sexualität. Und manchmal gibt uns Gott eben einen Hinweis, dass das nicht gut ist. Und dann ändern wir das. So soll es zumindest sein. Und das kann sich ein ganzes Leben, nein, das wird sich dein ganzes Leben und Christsein hinziehen. Dass Gott dich immer wieder aufmerksam macht auf Dinge, die nicht in Ordnung sind, die nicht sein sollen. Und dann sollst du das anpacken. Es geht um Veränderung und um Korrektur deines Lebens, um Jesus ähnlicher zu werden. Er ist das Vorbild, dem wir nachfolgen. Und Gott sollen wir etwas zurückgeben. Zurückgeben von seiner Liebe, seiner Gnade, seiner Vergebung. Deswegen ist dieser Wochenspruch so wichtig, weil es eben dazu passt, zur Motivation, warum ich mich ändern soll. Vergiss nicht meine Seele tief im Herzen, was er dir Gutes getan hat. Und wenn du das jeden Abend machst, dann bist du aber auch bereit, dich zu ändern, weil du dankbar bist, was Gott dir gegeben hat, was er dir getan hat, geschenkt hat, die Gebete, die er erhört hat. Und dann sagst du, hey, du hast so viel für mich getan, jetzt höre ich auf dein Wort und folge dir nach und ändere mein Leben. Das ist die Motivation, nicht der erhobene Zeigefinger. Klar steht da, Gott ist der Richter. Mach dir klar, dass du vor ihm stehst. Aber der Richter, Gott als Richter, ist nicht nur der mit dem erhobenen Finger, der schimpft und meckert und verurteilt, sondern er lobt auch, er dankt dir auch und das kann der Richter eben auch. Das wäre doch wunderschön, wenn wir vor Gott stehen und er sagt, hey, Du hast nicht alles richtig gemacht, aber dieser eine Punkt, da warst du spitze, da hast du widerstanden. Da hast du das gelebt, was ich geboten habe. Ich danke dir, ich lobe dich dafür. Und nicht immer, hast du falsch gemacht, hast du falsch gemacht, hast du falsch gemacht. Gott, der Richter, ist auch der, der ein gutes Urteil fällen kann und dich loben kann, wenn du vor ihm stehst. Und du weißt genau, für was er dich loben wird und was er nicht so gut finden wird oder dich verurteilen wird sogar. Das wissen wir vor allen Dingen auch dank des Jakobusbriefes. Das wäre klasse. Und dann ist natürlich klar, dass Jakobus auch sagt, pass auf, das Kommen des Herrn steht kurz bevor. Mach dir klar, was du heute tust, denkst und fühlst, könnte morgen vor Gott auf den Tisch kommen. Wieder der Gedanke, überleg, was du tust und sagst und machst heute, denn morgen könnte der Tag schon sein, wo du vor Gott stehst und vor Jesus. Glaubst du daran? Denkst du so ähnlich? Jakobus sagt ja, der Herr kommt bald. Es dauert nicht mehr lange. Das könnte man natürlich meinen, hey, hat er gelogen? Jesus ist ja gar nicht gekommen. Aber er hätte kommen können. Niemand kennt die Stunde, die ihm bestimmt ist, wann Jesus wiederkommt, nur der Vater selbst. Und es könnte tatsächlich nach dem Gottesdienst soweit sein, morgen, übermorgen, in einem Monat oder in einem Jahr. Das ist ja das große Versprechen, wer das nicht weiß. Dass Gott sagt, Jesus kommt eines Tages wieder, dann ist das Ende der Welt da und dann mache ich alles neu, dann kommt das jüngste Gericht, dann stehen wir vor ihm und alle Taten werden aufgedeckt und vor allen Dingen das Wichtigste, die Entscheidung kommt auf den Tisch, ob du an Jesus glaubst oder nicht. Dieser Tag kommt und ist verbunden mit dem zweiten Kommen Jesus, also ein zweites Weihnachten, zweites Heiligabend. Und Jakobus geht immer davon aus, es könnte morgen sein. Und wer so denkt, der verändert doch sein Leben. Wie sind wir denn sonst immer als Menschen? Ach, nächstes Jahr, da nehme ich ab. Nächstes Jahr mache ich Sport. Nächstes Jahr ändere ich mich. Nächstes Jahr gehe ich öfters in die Kirche. Nächstes Jahr lese ich öfters in der Bibel. Und im nächsten Jahr sagt man wieder das nächste Jahr. Und dann irgendwann wieder und wieder und wieder. Zeit vergeht. Aber nicht, wenn ich wirklich damit rechne, es könnte morgen sein, dass Jesus wiederkommt und dieses zweite Weihnachten kommt und ich vor Gott, meinem Richter, stehe. Dann bin ich doch motiviert, was zu tun. Das ist doch die Motivation. Aber nie aus Angst, nie aus Gesetzlichkeit. Motivation kommt aus der Barmherzigkeit und Gnade Gottes. Johannes schreibt es besonders schön, finde ich, in seinem zweiten Brief in Kapitel 1, Vers 6. Das ist die Liebe, dass wir unser Leben führen nach seinen Geboten. Die Liebe, das Herz, muss die Motivation sein. Sonst verbitterst du in deinem Christsein. Dann macht das keine Freude. Aber wenn du dich an das erinnerst, was Gott dir Gutes getan hat, was er vor allen Dingen am Kreuz durch Jesus getan hat, dann bist du doch bereit, auf Gottes Wort zu hören. Nicht aus Angst, sondern aus lauter Dankbarkeit, Lob und Liebe. Das ist die Liebe, dass wir unser Leben führen nach seinen Geboten. Jesus kommt. Gehst du davon aus, dass es morgen sein könnte oder schiebst du es auch weit weg? Vielleicht auch nicht. Vielleicht irgendwann, aber nicht heute und nicht morgen. Aber es könnte sein, denk dran. Es könnte sein, und das motiviert mich, mein Leben auch zu verändern, aus dieser Motivation, die ich genannt habe. Rechnest du noch damit? Und dann auf einmal macht er einen kleinen Schwenker in Vers 12. Auf einmal kommt er auf ein Thema drauf zu sprechen, was anscheinend aus der Praxis kommt, was er gehört hat von den Gemeinden oder was er selbst erlebt hat. Vergesst nicht, Jakobus, der Halbbruder von Jesus, war der Chef, der Vorsitzende der Urgemeinde in Jerusalem. Das war ein wilder Haufen, das waren mehrere tausend Menschen und der Mann, Jakobus, weiß, wovon er spricht. Das ist nicht nur Theorie, da wird Streitigkeiten gegeben haben, er wird geschlichtet haben, er wird gebetet haben, er wird ausprobiert haben, welcher Weg der beste ist. Und was er hier sagt, kommt aus der Praxis der Gemeinde, aus dem Gemeindealltag. Es geht um Schwören. Schwören, sagt er, ist etwas zutiefst Weltliches. Sollten wir sein lassen. Es basiert ja auf der Sicherheit, dass ich etwas aus mir heraus tun oder lassen kann. Ich schwöre, dass ich damit aufhöre. Im Grunde genommen ein Versprechen, was irgendwie noch tiefer gehen muss. Mancher schwört beim Grabe seiner Mutter oder seines Vaters, mancher schwört bei meiner Ehre, ab heute höre ich damit auf, das mache ich nicht mehr. Oder man bringt sich in eine schwierige Situation mit Gott und versucht, ihn zu beeinflussen und sagt, wenn du mir diesen Ferrari schenkst, ich schwöre dir Gott, dann werde ich Pastor. Hat nicht geklappt, ich bin trotzdem Pastor geworden. Kein Ferrari gekriegt. Nein, wer kennt das? Wenn du mich aus dieser Situation rettest, dann werde ich dir ein Leben lang nachfolgen, dann vertraue ich dir. Dann tue ich dies oder das. Und wir denken immer, mit Schwören hängen wir besonders viel Gewicht da rein. Aber das ist menschlich, das ist weltlich, sagt Jakobus, lass das sein. Und dann ist wieder das Schöne bei Jakobus, der sagt nicht böse, böse, ihr macht das falsch und das war's, macht dann Punkt. Nee, der gibt uns gleich an die Hand einen Vorschlag, wie man es besser machen kann. Vers 12, vor allen Dingen aber, Brüder und Schwestern, schwört nicht, weder beim Himmel noch bei der Erde, noch mit einem anderen Eid. Es sei aber euer Ja ein Ja und euer Nein ein Nein, damit ihr nicht dem Gericht verfallt. Dein Ja hat Gewicht. Wenn es von Herzen kommt, wenn es ehrlich ist, dann hast du da mit deinem Ja oder mit deinem Nein alles gesagt. Du brauchst nicht schwören. Das war's. Sag einfach Ja und sag Nein. Nichts versprechen. Nicht schwören, weder beim Grab deiner Mutter, noch bei deiner Ehre, noch bei Gott, sondern dein Wort zählt und hat Gewicht in Gottes Ohr. Das ist gut zu wissen. Vers 13, man hat irgendwie das Gefühl, oh Mann, ich schreibe nur 5 Kapitel, ich muss jetzt noch schnell alles in das letzte Kapitel reinpacken. Bei Jakobus war ja auch schwer. Stellt euch das einfach vor, man hat ja nicht irgendwie einen Computer gehabt, sondern man hat Stift gehabt, der hat sie wahrscheinlich auch noch verschrieben. Er schreibt im guten Griechisch und das heißt, er wird sich viel Mühe gegeben haben, mehrere Leute werden Korrektur gelesen haben bei diesem Brief und dann ist klar, dass man nicht ein ganzes Buch schreibt, sondern man packt da alles rein und versucht es knapp zu halten. Und dann schickt man dieses Schreiben ab. Und da gibt es keine Kopien. Kopier mir das bitte mal eben. Fotografier das mal ab und schick es mir. Nein, es gibt diesen einen Brief. Und der wurde dann vielleicht im Laufe der Jahrhunderte kopiert, in Handarbeit abgeschrieben. Aber damals war das nur dieses eine Ding. Das müsst ihr euch vorstellen. Und da versucht er jetzt alles reinzupacken, was ihm auf dem Herz ist, was Gott ihm aufs Herz gelegt hat. Und jetzt kommt er zum Beten. Er beschreibt Lebenszustände, Herzenszustände und Gegenmaßnahmen. Ganz praktisch, so ist Jakobus. Herzenszustände und Gegenmaßnahmen. Und was er zusammengefasst sagt, ist, betet. Betet, egal wie es euch geht. Er sagt, machst du gerade schwere Zeiten durch? Geht es dir schlecht? Bist du traurig? Hast du Angst? Bete. Geht es dir richtig gut? Bist du richtig gut drauf? Ist gerade Urlaub und die Stimmung ist gut? Singe, lobe, danke Gott mit Liedern, also auch mit Gebet. Bete durch Singen. Sag Gott Dank und Lob. Bist du krank, jetzt wird es interessant, denn davor haben wir alle Angst und Sorge. Bist du krank, seelisch oder körperlich, geh zu den Ältesten, den Erfahrenen in der Gemeinde und lass sie für dich beten und lass dich salben. Steht dir auf einmal schwenkt, das ist interessant. Ich könnte auch sagen, wenn du krank bist, bete. Aber bei Krankheit sagt Jakobus, pass auf, wenn du krank bist, lass für dich beten. Da scheint was Besonderes dran zu sein. Geh zu jemandem hin, Menschen, die Erfahrung haben, die schon lange unterwegs sind mit Jesus und wissen, was sie da tun. Geh zu ihnen hin und lass für dich beten, dass du gesund wirst. Und dann auch wieder der Hinweis, es gibt auch Sünde. In diesem Zusammenhang schreibt er, bekennt euch untereinander eure Sünde, sagt, dass du Sünder bist, bring die Sünden vor Gott, vor den Menschen, vor den Ältesten und dir wird vergeben werden. Wenn du das tust, ist Vergebung garantiert. Und da sind Tipps drin auch für uns in diesem Kapitel, wenn es darum geht, mein Gebet klappt nicht, woran kann das liegen? Von Jakobus, ganz zum Schluss sagt er von diesem Abschnitt, des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Erste Frage also, wenn dein Gebet nicht so klappt, du das Gefühl hast, Gott hört nicht, Gott reagiert nicht, bist du gerecht? Schwieriges Wort. Im Grunde genommen heißt das, bist du mit Gott versöhnt? Ist da irgendwo noch Sünde auf deinem Herzen, in deinen Gedanken? Wenn ja, klär das. Deswegen sollen wir die Sünden bekennen, wenn es um das Krankengebet geht, weil dann ist das Herz gerecht. Wenn alles vergeben ist, was du vor Gott gebracht hast, aus deiner Seele, aus deinem Herzen, ist dein Herz gerecht. Oder anders formuliert, heilig. Nicht durch das, was du getan hast, sondern weil du bei Gott und Jesus Vergebung gesucht hast. Also ein Gebetstipp, wenn es irgendwie hakt und das Gefühl hast, Gott hört mich nicht, schau auf dein Herz, gibt es da Sünde, die da im Weg steht. Und es muss ernstlich gemeint sein, nicht so salopp, ich will mir einen Ferrari wünschen oder einen Porsche. Darin sieht Gott keinen Sinn vermutlich, sei denn du erreichst damit andere Leute, kann ja auch sein. Wenn dein Gebet ernst ist, es ist dir ein ernstes Anliegen ist, dann merkt Gott das. Das ist ein Unterschied. Wenn dir was Ernstes betest, dann nicht nur einmal für die Sache, sondern zweimal, dreimal und liest Gott damit in den Ohren. Über Jahre manchmal. Das gerechte Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Wisst ihr, was für ein Schatz dieser Jakobusbrief ist? Weil er so praktisch ist. Und da kannst du rangehen an dein Leben, an dein Beten, das gegenchecken, ob Jesus in deinem Leben wirklich ist oder ob du nur so tust und du nur oberflächlich Christ bist. Was nützt es, wenn Leute sagen, ich bin auch Christ? Die Aussage alleine ist nichts wert. Das Herz muss geändert sein und wenn das Herz geändert ist, dann merkt man das an dir in irgendeiner Form. Entweder redest du nicht mehr, wie die Welt redet, du betest, du bringst Sachen vor Gott und du erkennst, wo das Böse irgendwo in Gespräche eindringt mit Zorn und Eifersucht und Neid, klar zu unterscheiden und du kannst Gegenmaßnahmen einleiten und du widerstehst. Ganz am Schluss gleich werde ich nochmal die Liste lesen, was alles wichtig ist für erfahrene Christen. Und das Schöne ist, Jakobus ist kein Theoretiker. Er ist kein Theologe, sondern ist ein Theomacher. Ich habe schon wieder den Begriff vergessen, habe ich bei Teil 3, glaube ich, rausgesucht. Gegogonos, Theogegogonos heißt es, glaube ich. Also der Theologe beschäftigt sich mit dem Wort. Theogegogonos ist die Tat, Gegogonos. Das ist der, der das tut, was Gott sagt. Und beides muss zusammenwirken. Nur Nächstenliebe üben ohne Gott und Jesus, nichts wert. Nur theoretisch Christ sein, nichts wert. Zusammenwirken. Das ist das, was Jakobus wichtig ist. Was für ein Schatz und der Mensch ist aus der Praxis. Er hat einen Spitznamen übrigens, Jakobus, der Halbbruder Jesus. Habt ihr schon mal gehört? Wer weiß es? Wie sein Spitzname lautete? Das Kamel. Klingt lustig, aber wisst ihr wieso? Weil er lederne Knie hatte wie ein Kamel. Das kniet auch nieder, wenn ihr schon mal ein Kamel habt aufstehen sehen. Und er hatte lederne Knie, wieso? Er hat gebetet auf seinen Knien. Nicht nur einmal am Tag, sondern er lag auf den Knien vor Gott. Und was heißt das? Der Mann weiß, wenn er vom Beten redet, was er sagt. Könnt ihr euch merken, lustige Anekdote, Jakobus, Halbbruder von Jesus, das Kamel. Der Stein hört sich schöner an, der Fels bei Petrus. Wenn einer sagt, du Kamel, könnte man ja sagen, na, wir sollen doch nicht schlecht übereinander reden. Aber es ist eben dieses Positive gemeint, die ledernen Knie. Allererste Grundregel, sagt Jakobus, und ich erinnere euch daran, wenn ihr etwas braucht, betet. Wer ihr habt nicht, sagt er, weil ihr nicht dafür gebetet habt. Also auf jeden Fall beten, und jetzt sagt er eben, egal wie eure Lage ist, betet. Auch das Schöne, das hatten wir heute Morgen, loben. Wenn es dir gut geht, lobe, danke. Und wenn ihr krank seid, lasst für euch beten. Bringt euer Herz in Ordnung. Seid gerecht und heilig vor Gott und meint es ernstlich. Und wir bieten das an in dieser Gemeinde. Wenn ihr das wollt, tun wir das. Ich glaube, ich habe meine Liste, meine Dokumente auf dem Computer, sind, glaube ich, inzwischen irgendwie 30 oder 35 solcher Krankengebete. So viele Menschen sind schon zu uns gekommen und haben gesagt, ich habe eine OP oder mein Knie. Und dann überlässt man das Gott, was er daraus macht. Die Garantie, die hier drin steckt, ist aber bei Jakobus, es wird dem, für den gebetet wird, besser gehen. Er wird gestärkt, was eben nicht heißt, er wird gleich gesund, sondern was garantiert ist, er kriegt Kraft und Stärke, gesund zu werden oder mit seiner Krankheit zu leben und manchmal auch mit dem Sterben klarzukommen. Aber die Garantie gibt Jakobus, wer das tut, wird gestärkt werden von Gott. So wie Jesus im Garten Gethsemane. Der hat den Kelch nicht weggenommen. Jesus musste ans Kreuz. Aber dann steht da, ein Engel erschien ihm und er wurde gestärkt. Das wünsche ich mir auch, egal ob ich gesund werde oder nicht, dass Gott mich stärkt. Wenn ihr das wollt, lasst für euch beten, wenn ihr krank seid. Gebet ist nicht nur was für Anfänger im Glauben. Jakobus schreibt ja an langjährige Christen, das Gebet verkalkt anscheinend mit dem Laufe der Zeit. Man vergisst zu beten in verschiedenen Situationen. Und er erinnert hier ja langjährige Christen daran, was ihr mit dem Gebet machen könnt. Also vergesst nicht, wie wichtig Beten ist. Ihr habt nichts, weil ihr nicht dafür betet. In Leid und Traurigkeit, in Freude, in Krankheit, betet. Wir müssen an manche Punkte ran und ich erzähle jetzt nochmal die Liste. Ihr merkt, dann kommen wir langsam zum Ende, bis auf die letzten Verse, ich komme ganz zum Schluss. Es gibt Merkmale, wo wir selber testen können, wie weit wir in unserem Christsein gewachsen sind. Ein Merkmal ist, ein Christ kennt viel von Gottes Wort. Er hört zu. Er hat einen anderen Umgang mit schweren Zeiten, mit Krisen, Corona, Krieg, persönliches Leid. Ein Christ geht anders damit um. Er leidet darunter, ja. Aber er weiß und vertraut darauf, dass Gott mich durchbringen wird. Und bei Hiob kommt am Ende was Gutes wieder raus. Das macht die Zeit dazwischen nicht einfach und nicht schön. Aber ein Christ weiß, ich habe ein Happy End. Auch wenn ich sterben sollte, habe ich ein Happy End. Ein Ziel im Leben, was Menschen, die nicht an Gott haben, glauben, nicht haben. Nicht jeder kommt automatisch in den Himmel. Das ist eine Illusion, das sagt die Bibel nicht. Aber wer an Jesus Christus glaubt, der kommt in den Himmel, ins Paradies. Wenn das geregelt ist, dann ist das Leben ein anderes. Dann haben wir die Kraft, auch schwere Zeiten zu erdulden. Ein Christ ist schnell zum Hören, ich erinnere euch dran. Zwei Ohren hat Gott uns gegeben und nur einen Mund. Schnell zum Hören, langsam zum Reden und, jetzt wird es schwierig, langsam zum Zorn. Zorn ist ein Gefühl, das nicht von Gott kommt. Ein Christ lebt aus der Weisheit von Gott. Freundlichkeit, Friede, Keuschheit, Barmherzigkeit, Gnade. Ihr könnt das nachlesen, Paulus macht das genauso. Galaterbrief und Jakobus, wenn ihr euch mit beiden beschäftigt, die sind sich so ähnlich. Ich gehe davon aus, bei meinen Studien, dass Paulus den Jakobusbrief gekannt hat. Nicht umgekehrt. Aber Paulus geht auf dieselben Themen ein. Galater 5, die Gaben des Heiligen Geistes und des Fleisches. Jakobus macht das auch, stellt gute Gaben und schlechte Gaben nebeneinander. Ihr könnt genau rausfinden, von wem die Weisheit kommt, euer Leben, von wem das bestimmt ist. Die ganzen schlechten Sachen kommen nicht von Gott, kommen vom Teufel. Die guten Sachen kommen vom Heiligen Geist. Ihr könnt nicht im Auftrag Gottes zornig hier rumrennen und Streit verursachen und Spaltung und dann sagen, hey, ich rede und arbeite im Auftrag Gottes. Jakobus sagt nein. Paulus sagt, nö, da ist kein Geist drin Gottes. Da ist der Teufel drin, der Böse, der Spaltung will, der euch verunsichern will. Christen warten auf das zweite Kommen von Jesus, auf das zweite Weihnachten. Denkt diesen Weihnachten mal dran, und sagt, bin mal gespannt, wie das zweite Weihnachten ablaufen wird. Nehmt das ernst und euer Leben ändert sich. Und in der Zwischenzeit, in der Jesus nicht kommt, sollen wir beten, beten, beten. Das macht ein Christen aus. Gebet. Ohne Gebet läuft nichts. Widerstehe den Versuchungen. Vielleicht kriegst du das hin, vielleicht hast du schon mal widerstanden. Ein Portemonnaie gefunden, keiner sieht es, denkst, oh, da sind ein paar Hunderter drin, die nehme ich jetzt für mich. Aber du weißt, Mist, Gott sieht mich und es könnte sein, dass ich morgen vor ihm stehe. Also was machst du? Gibst das Portemonnaie im Fundbüro ab. Es gibt andere Situationen. Männer, Jugendliche, die gerne auf dem Internet mal ein Porno anschalten und nicht widerstehen. Es gibt auch welche, die es schaffen und sagen, nee, das mache ich nicht. Ich gucke mir das Zeug jetzt nicht an oder kaufe mir nicht den Playboy. Versuchung widerstanden. Ein Reicher, der sagt, das Geld ist meins und sagt, nee, Moment, da steht drin, ich soll teilen, ich soll gerecht sein, ich soll dem Armen auch bedenken, ich gebe jetzt was ab. Versuchung widerstanden. Das zeichnet ein Christ aus, dass er in manchen Situationen das hinkriegt. Hast du das schon mal gemacht? Ist dir das schon mal gelungen? Es ist nicht einfach zu widerstehen. Mit Gottes Hilfe schon. Betet. Ein Christ kontrolliert seine Zunge, sein Reden, sein Denken, sein Fühlen. Ein Christ redet nicht schlecht über andere. Autsch! Da müssen wir alle ran. Gestern war gut. Habe ich gefragt, was sollen wir denn machen? Wie sollen wir denn übereinander reden, wenn wir nicht schlecht übereinander reden dürfen? Die Antwort ist einfach. Wir reden gut übereinander. Das ist der Auftrag. Lasst uns einander loben, einander aufrichten und erbauen. Das sagt Paulus auch. Er sagt, kein faules Wort soll aus eurem Mund kommen, nur Wörter, die aufbauen und aufrichten. Und ich richte dich nicht auf, indem ich dich mit Kritik zusammen auf dem Boden mecker. Lobt euch, zeigt die guten Seiten. Jeder Mensch, auch der Nervigste, hat gute Seiten. Holt die raus und sagt es den Menschen. Redet nicht schlecht übereinander. Ein Christ geht an die Wurzeln ran, an die Glieder, ans Herz. Mit Gott kann das Herz geändert werden. Ein Mensch, der Gott nicht hat, kann sich nicht ändern von Grund auf. Du kannst das, wenn du glaubst. Gott hat dir so viele Möglichkeiten gegeben, nutz die doch. Wenn du sagst, ich bin ein Choleriker, ich werde schnell wütend, ich mag das nicht, ich weiß, Gott will das nicht, dass ich so ein Leben führe, aufbrausend. Ihr habt nicht, weil ihr nicht betet. Betet dafür, dass Gott diese Wutanfälle wegnimmt. Gott kann das Herz ändern. Wir Menschen können das nicht. Ein Christ bittet also für das, was fehlt im Leben, was er möchte. Ernstlich. Zeige den anderen Leuten Respekt, kein Ansehen der Person in der Gemeinde. Nun ist es ja einfach, wenn ihr alles so Mittelständler sind. Ein paar Rentner, ein paar Pensionäre. Aber wir kennen das auch, dass hier manchmal Obdachlose auftauchen. Die stinken, die nicht gewaschen sind. Die schnarchen im Gottesdienst. Kein Ansehen der Person in der Gemeinde. Kriegen wir das hin? Ich habe schon alles erlebt. Landeskirchliche Gemeinschaft. Ich saß da als Jugendlicher, 16 Jahre, hatte einen Kaugummi im Mund. Ein älterer Mann mit hochrotem Kopf rennt wütend raus. Andere gehen ihm nach, was denn los ist, was Schlimmes passiert ist. Mich hat das so aufgeregt, dass der Junge da vorne Kaugummi gekaut hat in der Landeskirchlichen Gemeinschaft bei der Stunde. Das hat mich so wütend gemacht und so zornig. Und was sagt Jakobus dazu? Soll nicht sein. Zorn und Wut kommt nicht von Gott und auch nicht das Ansehen der Person. Der sieht ja heute wieder blöd aus. Was hat denn Michael heute wieder an? Kann er nicht vernünftige Schuhe tragen, so wie ich, Lack und Leder? Ihr wisst, was ich meine. Wir machen es. Keiner ist frei davon. Manchmal kommen diese Gedanken einfach so. Aber uns soll klar sein, es soll nicht sein. Und wenn wir daran arbeiten, dann passiert auch was. Manchmal hört Gott Gebete zur Veränderung sofort. Manchmal ist es ein langer Weg, aber wir verändern uns mit Gottes Hilfe. Nutzt die Möglichkeiten, die Gott euch gibt, weil er in euch wohnt und in euch lebt. Und ein Christ geht respektvoll und demütig mit der Zukunft um. Wir planen und sagen, was wir morgen machen, übermorgen. Jakobus sagt, geht nicht. Ihr habt keine Ahnung, was die Zukunft bringt. Sagt ja, wenn es Gott will, werde ich leben und dies oder das tun. Ihr habt diesen Spruch vielleicht schon mal gehört. Manchmal ist er hier in der Gemeinde zu hören. Aber es ist arrogant und hochnäsig von uns Menschen zu denken, ich weiß, was nächstes Jahr kommt. Ich weiß, was morgen passiert. Weiß ich nicht. Ich kann planen und tun, meine Zukunft selbst gestalten und richtig dabei auf die Schnauze fallen. Aber ich kann meine Zukunft auch mit Gott planen und sagen, ich weiß, alles ist dem Willen Gottes unterlegen. Demut ist das Thema. Letzten Verse, Abschluss. Die haben es in sich, vielleicht sogar die schwersten. Vers 19 und 20. Meine Brüder, schreibt Jakobus, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt und jemand ihn zurückführt, so wisst, dass der, welcher einen Sünder von der Verirrung seines Weges zurückführt, dessen Seele vom Tode retten und eine Menge von Sünden bedecken wird. Es geht hier erstmal um einen theoretischen Fall. Wenn jemand unter euch, wenn es mal so weit kommt, dass ein langjähriger Christ nichts mehr von der Gemeinde wissen will, vom Glauben wissen will und abirrt. Der ist also noch nicht komplett abgefallen vom Glauben, sondern er ist weggelaufen. Welche Geschichte fällt euch von Jesus ein dazu? Verlorener Sohn, verlorene Schaf, verlorener Groschen. Geht Jesus hinterher, sagt, sollen wir suchen? Ja. Jakobus sagt das auch und motiviert die Menschen, solchen Menschen hinterherzugehen. Die sind verirrt. Die wissen nicht, was gerade läuft im Leben und im Glauben und haben sich abgekehrt und wir sollen diese Menschen zurückführen. Nicht zurückschleppen, zurückführen steht da. Den Weg zeigen, Hilfe sein, ihn nicht alleine lassen, anrufen, für ihn beten. Geht ihm hinterher. Und jetzt kommt die Motivation, denn ihr wisst, welcher einen Sünder von der Verirrung seines Weges zurückführt, dessen Seele wird vom Tode errettet. Das heißt also, es kann sein, wenn Menschen sich verirren, sich abkehren vom Glauben, das verlorene Schaf am Rand von der Klippe steht, dass es ganz den Glauben absagt, runterstürzt und tot ist. Sein Glauben komplett wegwirft. Es ist nicht einfach, wer einmal eine Entscheidung für Jesus getroffen hat. Von wem kommt das? Nicht vom Menschen. Es ist Gottes Wollen und Wirken in uns, dass wir Ja sagen können, dass wir ihn erkennen. Können wir dann so einfach auch den Glauben von uns aus wegwerfen? Geht nicht. Denn Gott ist der, der den Glauben geschaffen hat und wir können ihn auch nicht so leicht loswerden. Menschen, die Gemeinde verlassen, auch Jugendliche, Konfirmanten, die aktiv waren, wo wir gemerkt haben, da ist der Glaube, die sich abgekehrt haben, manchmal voller Zweifel, voller Enttäuschung, da ist das trotzdem im Herzen immer noch vorhanden. Und wir haben den Auftrag, diesen Menschen nachzugehen. Mehr als den 99 Schafen, die hier geblieben sind. Wir sollen uns mehr um dieses eine Schaf kümmern, was abgehauen ist. Anrufen, telefonieren, einladen, da sein, ein Ohr haben, zuhören, für sie da sein. Es kann sein, dass wir diese Menschen vor dem Tode retten. Nicht vor dem menschlichen, körperlichen Tod, sondern vor dem Tod der Seele. Das steht auf dem Spiel, weil es sein kann, dass diese Menschen am Ende ganz weg sind von Jesus. Und dann, jetzt kommt das Schwierige, dessen Seele vom Tode retten, ist klar, kann man mit leben, und dann eine Menge von Sünden bedecken wird. Was meint er damit? Das hört sich so an, dass dadurch Sünden vergeben werden, weil er zurückgekommen ist, und das geht ja nicht. Wir wissen von Jesus, dass Sünde nur vergeben wird, wenn man sie bekennt und durch Jesu Blut am Kreuz vor Gott bringt und dann Vergebung erhält. Also Leute vom Tode erretten, hilft noch nicht, Sünde zu vergeben oder vergeben zu bekommen. Das steht da auch nicht. Da steht nur, eine Menge von Sünden wird bedeckt. Ein bisschen drüber nachgegrübelt und es kann nur in die Zukunft gehen, was ja auch Thema von Jakobus ist. Wenn jemand umkehrt, dann sind die zukünftigen Sünden bedeckt. Verhüllt steht da. Kalupsai steht da im Griechischen. Ich habe ein bisschen nachgedacht darüber. Also es kann nur sein, dass die Sünden, die er hätte noch getan, in Zukunft in seinem Leben dadurch nicht mehr existieren. Sie sind verhüllt, sie sind verdeckt. Ihr könnt aber gerne noch darüber nachdenken, auf diese Lösung bin ich gekommen. Es sind ein paar schwere Wörter, in manchen Übersetzungen wird es dann vereinfacht übersetzt, weil es sehr holprig klingt. Aber das soll Motivation sein, einfach nur. Denk dran, wenn du Menschen zurückholst zum Glauben, die abgeirrt sind. Du rettest sie vom Tod und du deckst damit ihre zukünftigen Sünden zu und der Mensch kann wieder leben und glauben. Mit einem reinen Herzen. Motivationsrede. Und jetzt die letzte Frage. Tust du das? Rennst du Menschen hinterher, die abgeirrt sind? Ich denke, jeder von uns kennt vielleicht welche. Betest du für die? Sind die dir ein besonderes Anliegen im Gebet oder im Alltag? Kümmerst du dich drum? Rufst du sie noch an? Oder sagst du, blöde Schaf, ist doch selbst klar, wenn es abhaut, sollst du den Abgrund runterstürzen. Ist mir doch egal. Geht nicht als Christ. Gott sagt, Jesus sagt, Jakobus sagt, geh den verirrten Schafen hinterher. Das ist wichtiger als der Rest, der noch dabei ist. Tust du das? Ein Christ geht hinterher, er betet für Verirrte, nervt, gibt nicht auf und dann in Sanftmut aber. Ne? Wenn du nicht zurückkehrst, dann gehst du in die Hölle. Oh, okay. Es ist wieder Paulus, der das schön rausarbeitet. Genau das Gleiche, was Jakobus sagt. Galater 6, Verse 1 plus 2. Brüder und Schwestern, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist, ihr, die ihr geistlich seid, und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Mit sanftmütigem Geist sollen wir hinterhergehen. Da sein für die Person. Die wollen manchmal reden, wenn sie keinen haben. Wie sollen sie reden? Sanftmütigen Geistes hinterhergehen. Und dabei aufpassen, dass man sich selber nicht verirrt. Wenn man dem Schaf hinterhergeht, ist man auch ein von den Schafen, die auch die Herde verlassen und ist alleine. Also Vorsicht, sagt Jakobus zum Schluss. Aber ist schon witzig, dass er mit diesem Vers, oder witzig nicht, aber nachdenklich, dass er mit diesem Vers schließt. Denkt an die, die verirrt sind, vergesst ihn nicht, geht hinterher. Es lohnt sich. Ihr rettet Leben und ihr haltet viele Sünden davon ab, dass sie getan werden. Was ist dabei für euch aus dem Jakobusbrief? Ich finde den wunderbar. Wunderbar konkret und aufzeigend, was im Leben nicht in Ordnung ist. Und dann daran zu gehen, das ist spannend. Und denkt immer daran, es geht hier nicht um meine Zukunft, ob Himmel oder Hölle. Das macht die Entscheidung von Jesus. Aber dann ist die Frage, sieht man eure Entscheidung, euren Glauben im Alltag oder nicht? Wenn man ihn nicht sieht, dann stimmt was nicht mit eurem Herzen. Dann ist eure Entscheidung nur oberflächlich. Dann habt ihr das noch nicht verstanden, was Jesus für dich am Kreuz getan hat, was Gott getan hat, als er seinen einzigen Sohn für dich gegeben hat. Da musst du ans Herz ran. Wer im Herzen an Jesus glaubt, der kann nicht anders, als dass man es ihm anmerkt. Und das ist eben der Punkt von Jakobus. Ein Glaube ohne Werke ist tot. Der Glaube ist nicht echt, da stimmt was nicht. Irgendwas muss euch wichtig sein. Ihr müsst widerstehen, ihr müsst euch ändern wollen. Ihr müsst da sehen, was nicht in Ordnung ist. Und wenn du das erkannt hast, kann ja jeder was anderes haben. Der eine sagt, ich rede nicht mehr schlecht über Menschen. Der andere sagt, okay, ich gehe anders mit meinem Reichtum um. Der andere sagt, okay, ich will mehr hören als reden. Da ist so viel drin, dass für jeden was dabei sein muss eigentlich. Die Frage ist, ob ihr wollt, ob ihr hören wollt und ob ihr es dann tun wollt. Also wenn ihr heute rausgeht aus dieser Gemeinde, dann sagt nicht schöner Gottesdienst und macht weiter mit eurem Leben wie vorher, sondern geht raus und eine Sache, wo ihr sagt, da gehe ich jetzt mal ran. Ich fluche nicht mehr so doll. Oder ich bringe das ins Gebet, meine Wut oder mein Zorn oder meine Traurigkeit über diese ganze Welt, über alles, was gerade vorgeht, über den Ukraine-Krieg. Ich bringe das alles vor Gott, dass ich damit Schwierigkeiten habe. Irgendwas ist dabei. Die Frage ist nur, was fangt ihr mit eurem Wissen an? das war gestern der üble Satz zum Schluss dann, aber von gestern, wenn ihr etwas wisst, was gut ist und tut es nicht, dann ist das Sünde. Also sagen, ja, das klingt toll und super und schön, aber ihr lasst es, sobald ihr aus dieser Gemeinde rausgeht, dann ist das Sünde. Deswegen ist die Gefahr, wenn man sich mit dem biblischen Wort beschäftigt, ihr habt eine Menge Wissen angehäuft über den Jakobusbrief und das Problem ist, jetzt habt ihr auch eine Menge Gutes im Kopf, was es zu tun gilt. Und wenn ihr das einfach nicht tut, ist das Sünde. Deswegen manchmal lieber im Gottesdienst, wenn Vorlesung ist oder Predigt, die Ohren zuhalten, dann kann nichts passieren. Das sind die drei Affen, nichts hören, nichts sagen und bloß auch nichts denken. Doch, sehen, hören, denken und tun. Amen.